Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Monika Dittrich. Guten Morgen.
...2400 Veranstaltungen für 100.000 Besucher. Heute Nachmittag beginnt in Dortmund der Evangelische Kirchentag. Wir sprechen gleich darüber, was dort wichtig wird. Außerdem berichtet unsere Korrespondentin von einer evangelischen Ganzkörpertaufe unter freiem Himmel in Süddeutschland. Und schließlich geht es bei uns um die Zukunft des Jüdischen Museums in Berlin. Es wird ein neuer Direktor gesucht und vielleicht auch ein neues Selbstverständnis. Das sind die Themen bis 10 Uhr. Und damit herzlich willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Heute am späten Nachmittag beginnt in Dortmund der 37. Evangelische Kirchentag. Mein Kollege Andreas Mein macht sich gleich auf den Weg dorthin. Er wird für den Deutschlandfunk vom Kirchentag berichten. Jetzt ist er aber noch mal hier im Studio und kann uns etwas darüber erzählen, was zu erwarten ist. Die Zahlen allein klingen rekordverdächtig. 100.000 Besucher werden erwartet. Das Programmheft ist eher ein Programmbuch mit 600 eng bedruckten Seiten. 2400 Veranstaltungen wird es geben, von heute bis Sonntag. Andreas Mein, was haben Sie sich vorgenommen bei diesem Kirchentag? Welche Veranstaltungen werden Sie sich anhören?
Also ich muss mich natürlich auf die Veranstaltungen auch konzentrieren, die für die Berichterstattung wichtig sind. Aber was jetzt mich als Mensch betrifft, danach fragen Sie ja auch. Also ich werde am Freitagabend zu einer Nacht der Lichter gehen. Die Brüder der Communauté aus Thésée, die überkonfessionelle evangelisch-katholische Gemeinschaft aus dem französischen Burgund, die wird in Dortmund eine Nacht der Lichter im Westfalenpark gestalten. Oder ein Podium, was mich sehr interessiert, komplexe Wirklichkeit, andere Geschichten aus Israel. Oder auch wie klingt, was du glaubst, ein interreligiöses Liederlabor. Und noch ein Favorit für mich, Sterben und Tod. War es das jetzt Tod und Jenseits in den Religionen? Das ist natürlich eine sehr subjektive Auswahl. Mich interessieren im Moment mehr die Themen, die mit Theologie zu tun haben und die nicht in jeder Talkshow rauf und runter debattiert werden. Für Menschen, die sich mehr mit Windkraft und mit Genderfragen beschäftigen, gibt es natürlich auch was. Das ist auch gut so. Ich muss allerdings sagen, ich habe das Programmheft sehr studiert, sehr intensiv, und ich habe wirklich diesmal deutlich mehr Programmpunkte gefunden, die mich interessieren, als zum Beispiel vor 2 Jahren. Da gab es so wenig Mut zur Theologie, und diesmal wiederum ein subjektiver Eindruck, und vielleicht ist es auch ein bisschen ungerecht, aber mir scheint, dass diesmal der Kirchentag so wirkt, als wäre er von einer Last befreit.
Der Kirchentag steht in diesem Jahr unter dem Motto, was für ein Vertrauen. Als wir vor dieser Sendung darüber sprachen, sagte ich, das klingt mir ein bisschen zu fromm. Sie finden es gut, oder?
Eindeutig, ja. Ich finde das wirklich gut. Und wenn ein Kirchentag nicht fromm ist, dann ist da kein Kirchentag. Dann ist ein Republika oder dann ist ein Gewerkschaftstag oder ein Parteitag, was nicht gegen diese Institutionen spricht. Und gerade, wie Sie sagen, ein frommes Motto wie dieses Motto, was für ein Vertrauen, das ist ja nicht unpolitisch, das ist ja, also das ist relevant. Gerade mit einem christlichen oder nennen wir es auch ruhig frommen Blick auf gesellschaftliche Fragen zu blicken, das könnte die Gesellschaft verändern, in der irgendwie Misstrauen, Ängste geradezu regieren. Das sind Ängste, die ja unberechtigt oder unberechtigt entstanden sind angesichts massiver Umbrüche. Stichwort Migration, Stichwort Digitalisierung, Stichwort Antiliberalismus und Hinwendung zu diesen autoritären Männern, die alles sind, bloß keine Demokraten. Und wenn da den Menschen die Zusage gemacht wird, dass Vertrauen möglich ist, dass Vertrauen geschenkt wird, dann geht das womöglich an die Wurzel vieler unserer Probleme. Und ich zitiere da jetzt einfach mal den Kirchentagspräsidenten Hans Leindecker, der hat gesagt, Zitat, jede Veranstaltung hat etwas mit Vertrauen zu tun, mit dem Vertrauen auf Gott, mit der Frage nach dem Vertrauen in unsere Kirche, in Gesellschaft und Politik und mit dem Vertrauen in unsere Zukunft. Und weiter, wir setzen ein Zeichen gegen Spaltung und Polarisierung der Gesellschaft, gegen die Verrohung der Sprache und gegen Ressentiments. Zitat Ende. Und wenn das theologisch durchdacht wird, intellektuell durchdrungen wird, dann ist so ein Kirchentag dann eben mehr als ein Parteitag.
Okay, Kirchentage sind keine Parteitage. Trotzdem spielt die Politik eine wichtige Rolle, nicht nur wegen der vielen Politiker, die beim Kirchentag auftreten, oder?
Ja, ich habe mal durchgezählt, dass 6 Bundesminister haben zugesagt oder sind dabei. 4 von der SPD und 2 von CDU/CSU. Die deutsche Staatsspitze ist komplett vertreten, also Bundespräsident Steinmeier, Bundeskanzlerin Merkel, Bundestagspräsident Schäuble. Dazu diverse Ministerpräsidenten. Kleine Anekdote am Rande, so viel Bundespräsidenten waren noch nie auf einem Kirchentag, 4 an der Zahl, also der eine amtierende und die 3 lebenden ehemaligen, die werden da sein. Es ist allerdings die Frage, ob jetzt Promis, egal ob aus Politik oder aus Unterhaltungsbranche, ob die wirklich der Magnet sind für diejenigen, die zum Kirchentag kommen. Diese 100.000 Menschen, Umfragen zeigen, dass 82% der Besucher wegen des Gemeinschaftserlebnisses kommen, 70% wegen Glaube und Spiritualität und nur 29%, um Prominente zu sehen. Dennoch, wir Journalisten, muss ich selbstkritisch sagen, neigen natürlich dazu, uns auf die Politiker zu stürzen. Bei Kirchentagen wird aber vor allem eben auch gefeiert und gebetet. Und diesmal fällt mir auf, wenn ich das Programm durchschaue, mir scheint es so, als ob Religion und Politik wirklich in so etwas wie eine Balance kommen auf diesem Kirchentag.
Die politische Prominenz hatten wir jetzt am Wickel. Lassen Sie uns trotzdem, Sie haben das eben angesprochen, noch mal kurz am roten Teppich vorbeischauen. Wer sind die berühmtesten oder wichtigsten, interessantesten Gäste auf diesem Kirchentag?
Vor 2 Jahren hätte ich die Frage ganz genau beantworten können. Da war es sicher Ex-US-Präsident Barack Obama. Da kann Dortmund sicher nicht mithalten. Ich sage aber mal, die wichtigsten Gäste sind die, die das Motto des Kirchentags leben. Was für ein Vertrauen und die das durchdringen. Um ein paar Kandidaten dennoch zu nennen, die prominent sind, die vielleicht auch die Menschen anziehen, weil sie bekannt sind und regelmäßig auftauchen in einschlägigen Fernsehprogrammen. Da sind auch prominente Medienmenschen vertreten, wie Dr. Eckhard von Hirschhausen, die Schauspielerin Anna Loos oder der Moderator Frank Plasberg und nicht zu vergessen die Kirchenprominenz Margot Käßmann an vorderster Front oder eben auch der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm. Aber auch die würden unterschreiben, letztlich kommt es auf die Studentin an, die Gäste aus Hamburg oder Rostock aufnimmt. Das sind die eigentlich und wichtigsten Gäste.
Vielen Dank, Andreas Mayen, für diesen Ausblick. Gute Fahrt nach Dortmund. Wir sprachen über den evangelischen Kirchentag, der heute beginnt. Und Andreas Mayen wird für uns bis Sonntag aus Dortmund berichten. Jesus von Nazareth ließ sich von Johannes im Jordan taufen, so steht es zumindest in der Bibel. Das dürfte eine nasse Angelegenheit gewesen sein, kein Vergleich zur Säuglingstaufe, wie sie in der katholischen und evangelischen Kirche heute hierzulande üblich ist, am Taufbecken mit ein paar Wassertröpfchen auf dem Kopf. Die evangelische Landeskirche in Württemberg ist nun die erste Gliedkirche der evangelischen Kirche in Deutschland, die die Ganzkörpertaufe in freien Gewässern erlaubt, zum Beispiel im Freibad, in Flüssen oder Baggerseen. Unsere Landeskorrespondentin Uschi Götz war bei der ersten Taufe dieser Art dabei, in Nagold, einem Städtchen südwestlich von Stuttgart.
Schön, dass Sie alle heute da sind und wir miteinander feiern, dass Gott.
In Badeshorts und Flipflops kommen die Brüder Simon und Jonathan Harms zum Gottesdienst.
Es wird lebhaft und lebendig heute. Und,
sagt Dekan Ralf Albrecht zu Beginn des Tauffestes in der Freiluftkirche im Stadtpark von Nagold. Zunächst werden einige kleinere Kinder klassisch getauft.
Bei der Taufe bekennen wir, worauf wir als Christen vertrauen und was wir erhoffen.
Danach ruft Dekan Albrecht Simon und Jonathan auf, zwei große, schlanke junge Männer. Die Besucher des Gottesdienstes fordert er auf,
mit hinunterzukommen an die Waldach, dort an unsere neue Taufstelle und dort die Taufe der beiden jungen Erwachsenen mitzuerleben.
Eine Premiere. Seit Anfang des Jahres erlaubt als erste Kirche in Deutschland überhaupt die Württembergische Landeskirche Taufen in freien Gewässern. Bislang war das nur mit einer Sondergenehmigung möglich. Gefolgt von den beiden jungen Männern in Badeshorts geht Dekan Albrecht ein paar Steinstufen zur Waldach hinunter. Hüfttief ist der gemächliche Fluss heute. Ohne Zögern steigt der Dekan in seiner schwarzen Hose in das etwa 15 Grad kalte Wasser. Am Ufer stehen Dutzende Gottesdienstbesucher, immer mehr neugierige Gesellen sich dazu. Mit den beiden Brüdern steht er nun in der Flussmitte und legt Simon Harms die Hand auf den Kopf. Der junge Mann taucht unter.
Ich taufe dich auf den Namen Gottes des Vaters.
Ich taufe dich auf den Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, sagt der Dekan, was am Ufer kaum hörbar ist. Simon Harms taucht zügig wieder auf. Jetzt ist sein Bruder an der Reihe. Auch er taucht ganz unter. Kurz ist es still, dann applaudieren etliche Zuschauer gerührt. Zurück am Ufer warten die Eltern der Brüder mit Handtüchern. Auch Gratulanten stehen schon bereit.
Herzlichen Glückwunsch, ihr Mutigen.
Vielen Dank.
Ja, da war es kalt.
Ja, das war sehr kalt und ja, sehr erfrischend. Das Wetter war optimal, von dem her ging es eigentlich.
Simon, 22 Jahre, macht zurzeit die Fachhochschulreife. Bruder Jonathan, 21, ist Mechatroniker. Als Kleinkinder wurden die Brüder gesegnet. Ob sie sich taufen lassen wollen, darüber sollten sie im Erwachsenenalter selbst entscheiden.
Wir sind ja beide christlich und wir haben gesagt, das machen wir zusammen. Wäre eine coole Sache, wenn wir das zu zweit als Brüder machen und so war es dann auch.
Mittlerweile haben sich die Brüder umgezogen, gleich wird die Familie zum Essen gehen. Der Vorschlag zur Immersionstaufe, dem Untertauchen in einem freien Gewässer, kam von Dekan Albrecht.
Die beiden jungen Herren haben gesagt, ist sowas überhaupt möglich? Die wussten das noch gar nicht.
Dekan Albrecht ist Vorsitzender der Christusbewegung Lebendige Gemeinde, einem Zusammenschluss evangelikaler Christen mit pietistischem Hintergrund innerhalb der evangelischen Landeskirche in Württemberg. Als Mitglied der Landessynode setzte er sich in dem Gremium für die Taufe durch Untertauchen ein.
Diese bewusste Taufe im Sinne des Untertauchens ist für die Leute ein Erlebnis, eine Erfahrung der Bejahung durch Gott, die sie nochmal ganz anders in ihrem Inneren, in ihrem Herzen verankern.
Für uns war das auch vom Symbol her einfach eine viel stärkere Aussage. Und es war für uns einfach was viel Schöneres, irgendwie wie nur eine Kopftaufe.
Sagt Simon Harms und sein Bruder Jonathan ergänzt.
In der Bibel ist so geschrieben, dass auch untergetaucht wurde. Deswegen wollte ich das auch so machen.
Üblicherweise benetzt bei einer Taufe die Pfarrerin oder der Pfarrer den Kopf des Täuflings dreimal mit Wasser. Das Ritual findet in der Kirche am Taufbecken statt. Wer die Zeremonie verändert, muss gute Gründe haben. In der Württembergischen Landeskirche wurde lange darüber diskutiert, ob das Untertauchen erlaubt werden soll. Am Ende gab es einen breiten Konsens, sagt der stellvertretende Vorsitzende des Theologischen Ausschusses, Dekan Ernst Wilhelm Gohl aus Ulm.
Weil man dem Eindruck wehren wollte, als gäbe es zwei Klassen von Taufen. Also als wäre die Taufe mit Untertauchen im Freien mehr wert als die in der Kirche am Taufstein. Das haben wir sehr intensiv diskutiert und am Ende war uns klar, die Form des Untertauchens ist biblisch gut begründet. Und wenn wir darauf achten, dass wir wirklich sagen, beide Formen sind gleich, dann spricht dem überhaupt nichts dagegen.
Früher hätten das Gemeinden auch schon praktiziert, aber offiziell nicht um Erlaubnis gefragt.
Muss man ganz offen sagen. Und deshalb hatten wir jetzt hier wirklich in einer verantworteten Form jetzt einfach auch diese Taufe gemacht. Das ist jetzt hier einmal geklärt. Denen das wichtig ist, die können das machen. Und andere, die es in der Kirche feiern wollen, die können es in der Kirche feiern. Und das wird nach wie vor, würde ich sagen, 95% der Taufen finden in der Kirche statt.
Das wird sich noch zeigen. Kaum waren die Brüder Harms in der Waldach getauft, kamen gleich die nächsten Interessenten auf Dekan Albrecht zu.
Die sind angemeldet. Da war eine Familie da, die dann gleich sagte, wir haben uns das heute angeschaut und wir wären gern also unsere Tochter die Nächsten, ja.
Die Evangelische Landeskirche in Württemberg lässt die Ganzkörpertaufe unter freiem Himmel zu. Uschi Götz war für uns dabei.
Das Jüdische Museum in Berlin braucht einen neuen Direktor. Der bisherige, Peter Schäfer, ein renommierter Judaist, ist am vergangenen Freitag zurückgetreten. Es war die Konsequenz nach einer anhaltenden Welle der Kritik. Immer wieder hatte es Vorwürfe gegeben, das Jüdische Museum betreibe eine antijüdische oder anti-israelische Kampagne. Morgen trifft sich der Stiftungsrat des Museums zu einer Sondersitzung. Vielleicht ist es der Beginn einer ganz grundsätzlichen Diskussion über das Selbstverständnis eines jüdischen Museums in Deutschland. Wie viel Religion gehört dazu? Wie viel Holocaust-Geschichte? Und wie geht man mit Israel-Kritik um? Außerdem muss der nächste Direktor ein Jude sein? Carsten Dippel hat dazu zwei jüdische Historiker befragt.
Wer definiert Judentum? Das ist die Frage, um die es hier geht. Und das sind nicht die Nichtjuden, sondern die Juden müssen das definieren.
Julius Schöps stand dem Jüdischen Museum Berlin seit seiner Eröffnung im Jahr 2001 skeptisch gegenüber. Er ist Gründungsdirektor des gleichnamigen Pendants in Wien und leitete das Haus von 1993 bis 1997. Was ein jüdisches Museum seiner Ansicht nach leisten soll, beschreibt er so.
Es ist die Botschaft der Juden an die Umwelt. Es muss etwas mit Judentum zu tun haben. Es kann nicht der Außenblick auf das Judentum das Bestimmende sein, sondern es muss die Innenperspektive sein des Judentums, was vermittelt wird.
Peter Schäfer ist kein Jude. Er ist Judaist. Seine fachliche Qualifikation ist unbestritten. Als Museumsdirektor war er aber umstritten. Zuletzt, weil er den iranischen Kulturrat, also den Vertreter eines den Staat Israel bekämpfenden Regimes, durchs Haus führte. Zuvor hatte die Ausstellung Welcome to Jerusalem Israels Premierminister Netanyahu dazu veranlasst, sich über das Haus zu beschweren. Die Schau stelle Israel an den Pranger, befand nicht nur er. Nun, nach Schäfers Rücktritt, stellen sich grundsätzliche Fragen, inhaltliche wie organisatorische. Dem Museum mit seinem Gründungsdirektor Maike Blumenthal stand von Beginn an ein vom Bundespräsidenten berufener Stiftungsrat vor, derzeit unter dem Vorsitz von Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Schöps ist von dieser Konstruktion des Jüdischen Museums nicht überzeugt.
Ich glaube, es muss hier eine Umorganisation an Haupt- und Gliedern erfolgen. Und das setzt an bei der Leitung des Hauses, beim Stiftungsrat. Also ich bin nicht so begeistert davon, dass die Politik hier das entscheidende Wort zu sagen hat, sondern dieser Stiftungsrat muss sehr viel unabhängiger begründet werden und ausgestattet werden mit seinen Vollmachten. Ich würde mir wünschen, ein Gremium mit Fachleuten besetzt und nicht so sehr mit Leuten der Wirtschaft, der Politik, wobei die Juden so gut wie keine Rolle spielen.
Die Initiative für ein jüdisches Museum in der deutschen Hauptstadt ging in den 70er Jahren vom damaligen Zentralratspräsidenten Heinz Galinski aus. Im November 1992 wurde der Grundstein gelegt für den Neubau nach einem Entwurf des Architekten Daniel Liebeskind. Für den Historiker und Publizisten Michael Wolfsohn rächt sich nun, dass bei der Eröffnung des Hauses 2001 vieles im Unklaren gelassen wurde.
So wie es jetzt konstruiert ist, kann das Jüdische Museum nicht weitermachen, weil das Jüdische Museum ein Zwitter ist. Zum einen ist es ein deutsches Nationalmuseum und zum anderen soll es jüdisch sein. Wer bestimmt, wer oder was und welche Inhalte jüdisch sind? Nur die deutsche Seite, sprich die staatlich deutsche oder die jüdische. Und was heißt jüdisch? Heißt das deutsch-jüdisch? Heißt das europäisch-jüdisch? Heißt das auch israelisch-jüdisch? Das muss alles klar definiert werden. Das ist in der bisherigen gesetzlichen Grundlage nicht der Fall.
Wolfsohn beobachtet eine Entwicklung, die weit über das Jüdische Museum Berlin hinausreicht. Er nennt sie Entjudaisierung der jüdischen Geschichte und des Holocausts.
Das ist ein elementarer Unterschied zwischen jüdischen und nichtjüdischen Opfern. Und das ist in der letzten Zeit völlig verschwommen. Und deswegen besteht überhaupt kein Gefühl mehr in der Mehrheit der deutschen Politik und Öffentlichkeit, dass spezifisch Jüdische an der jüdischen Geschichte und vor allem auch an der jüdischen Leidensgeschichte zu erkennen und zu benennen. Mit anderen Worten, wer das Problem jüdisches Museum lösen will, muss die Erinnerungskultur bezüglich des Jüdischen wieder judaisieren.
Doch was kann ein jüdisches Museum überhaupt leisten? Wie stellt man Jüdischkeit dar? Gehört das Rembrandt-Gemälde eines wohlhabenden Amsterdamer Juden in ein jüdisches Museum? Oder doch eher Chagall? Reicht ein siebenarmiger Leuchter, eine Torahrolle, der Kiddushbecher? Ein Museum lebt von der Sichtbarmachung, vom Objekt, von greifbaren Dingen. Doch hier stoße ein jüdisches Museum zwangsläufig an seine Grenzen, gibt Wolfson zu bedenken. Er stellt das Konzept eines jüdischen Museums generell in Frage.
Jüdische Kultur ist eine Kultur des Wortes. Insofern ist ein jüdisches Museum eigentlich eine Kunstproduktion. Was weiß ich über das Judentum, wenn ich eine Tora-Rolle gesehen habe, aber nicht gelesen habe? Wenn ich das nicht gelesen habe, weiß ich nicht. Ich kann ein Tora-Schrein zeigen, ich kann die Tfilim zeigen, ich kann eine Kippa zeigen. Ja, na und?
Die bisherige Berliner Dauerausstellung sei denn auch kaum mehr als eine Art von judaisiertem Disneyland gewesen, beliebig und unverbindlich, kritisiert er. Für viele Berlin-Touristen steht das Jüdische Museum dennoch bislang auf der Must-See-List ganz oben. Es ist vor allem der Bau Daniel Libeskinds, der zum Magneten wurde. Schöps hat mit dieser Weltanschauungsarchitektur, wie er es nennt, von Beginn an gehadert.
Libeskind hat hier etwas sehr Gewagtes unternommen, wobei er nicht so sehr die spätere Nutzung im Blick hatte, sondern ein Architekturkonzept durchsetzen wollte. Der Museumsbau muss hinter den Objekten, hinter der Ausstellung zurücktreten. Er muss neutral sein. Und das macht eine der großen Schwierigkeiten aus, dieses Gebäude von Libeskind zu bespielen heute.
In Wien habe man seinerzeit sehr darauf geachtet, dass das Jüdische Museum in die Stadt passe. Das Berliner Haus galt jedoch von Beginn an, so wollte es die Politik, als Aushängeschild und als Ausdruck der deutschen Staatsräson.
Man muss sehr aufpassen, dass man nicht ein Museum größer baut als andere vergleichbare Museen in der Stadt. Und das ist in Berlin deutlich schiefgelaufen. Hier ist ein Monstrum entstanden, das alles andere überragt und in keiner Weise widerspiegelt zum Beispiel die Geschichte des deutschen oder des europäischen Judentums.
Für Julius Schöps gehört die Leitung eines solchen Museums in jüdische Hand.
Es geht um die Eigenperspektive, die einfließen muss in diese Konzepte. Ein jüdisches Museum ist früher von Juden in erster Linie betrieben worden. Wir haben heute eine Tendenz, insbesondere in Deutschland, dass Nichtjuden jüdische Museen als ihr Thema ansehen.
Michael Wolfson sieht das anders. Als im letzten Jahr die ersten Vorwürfe an Peter Schäfer gerichtet wurden, hat er diesen ausdrücklich in Schutz genommen. Schäfer sei ein weltweit anerkannter Judaist. Dank seiner fachlichen Expertise habe das Jüdische Museum erstmals überhaupt einen Weg gefunden, Judentum nicht als eine Art Judentum-Light zu präsentieren, sondern tatsächlich in seiner ganzen Vielschichtigkeit, dessen Geschichte, Religion und Kultur zu zeigen.
Es muss richtig geführt werden und jemand, der viel vom Judentum versteht, kann selbstverständlich auch Direktor eines jüdischen Museums sein.
Wie das Jüdische Museum künftig geführt wird, ist offen. Michael Wolfson hofft, dass die jüdische Geschichte und der Holocaust wieder mehr jüdisch dargestellt werden.
Das Jüdische Museum ist nur ein Teilproblem des Hauptproblems, das da heißt, will Deutschland Holocaust und jüdische Geschichte im allgemeinen Unverbindlichen der Universalisierung untergehen lassen, auflösen, verwässern? Oder ist Deutschland bereit, die Einzigartigkeit des Holocaust, sprich die Einzigartigkeit des jüdischen Schicksals darzustellen? Es ist keine Problematik des Jüdischen Museums, sondern es ist ein Problem der deutschen Gesellschaft und der deutschen Politik.
Wie jüdisch soll das Jüdische Museum in Berlin sein? Carsten Dippel über eine aktuelle Debatte. Und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin und wir empfehlen Ihnen auch noch das Feature aus Religion und Gesellschaft heute Abend um 7:50 hier im Deutschlandfunk. Es geht um die iranische Revolution von 1979 und die Auswirkungen auf die islamische Welt. Und um Kirche geht es gleich nach den Nachrichten auch in der Sendung Länderzeit, heute zum Thema Kirchenasyl. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.